Hallo, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch heute wieder mit einer neuen Folge von meinem True Crime Podcast, Das Böse in Ihnen, wenn Frauen morden. Ich habe nach unserer letzten Folge mal ein wenig geschaut, wo denn überall mein Podcast mittlerweile gehört wird. Und überraschenderweise geht es über Deutschland und Österreich weit hinaus. Und ich habe gesehen, dass sogar aus Ungarn und der Türkei Leute regelmäßig einschalten, die neuen Episoden verfolgen, was ich phänomenal finde. Zu Beginn dieses noch sehr jungen Podcasts habe ich mir nicht träumen lassen, dass das hier überhaupt jemand hört oder dass dieses Format jemanden weiter interessiert. Und so freue ich mich total und schicke an dieser Stelle mal ganz, ganz liebe Grüße raus. Vielen herzlichen Dank, dass ihr zuhört und dass ihr doch immer treu bleibt und wieder einschaltet. Ja, und in der letzten Folge haben wir einen kleinen Ausflug gemacht in die USA und haben uns da ja mit dem Manson-Clan bzw. der Manson-Family beschäftigt. Aber es ist doch wieder an der Zeit, dass wir uns mal wieder einem Fall widmen, der in Deutschland und Österreich spielt. Und ich glaube, es ist auch sogar einer der aktuellsten oder jüngsten Fälle, die ich in diesem Podcast bisher beschrieben habe. Und zwar geht es um eine Frau, die einen Doppelmord begangen hat und das doch recht grausam. Aber bevor wir uns nun gedanklich in Deutschland und Österreich niederlassen, müssen wir ein wenig früher beginnen. Und zwar gehen wir zunächst in das Jahr 1978, denn hier wurde am 6. September Gözsagi Estibaliz Carranza Zabala geboren, die aber meistens bezeichnet wird als Estibaliz Carranza. Estibaliz Vater war ein recht bekannter Autor. Er hat sich mit Themen wie Esoterik und Schamanismus befasst, sowie mit alten Kulturen der Mayas oder Inkas. Er hat davor lange als Journalist gearbeitet und ihre Mutter Angela Zabala war Spanierin und kam ursprünglich aus dem Baskenland. Wirklich lange hat sie in Mexiko aber nicht gewohnt, weil sie zusammen mit ihren Eltern dann nach 5 Jahren bereits nach Spanien übersiedelte und in Barcelona aufgewachsen ist. Sie hat dann auch noch einen jüngeren Bruder bekommen. Ja, und überraschenderweise kommt jetzt wieder eine Parallele, die wir in fast jedem Fall, den ich bisher vorgestellt habe, haben. Und ich sage das ganz bewusst, denn ich suche mir jetzt diese Fälle jetzt nicht an Merkmalen aus, sondern an sich will ich Fälle, weil ich sie als besonders interessant finde oder weil man bisher vielleicht noch wenig darüber gehört oder gelesen hat oder logischerweise, weil sie mich einfach letztendlich persönlich interessieren. Die Parallele, von der ich spreche, ist ein schwieriges Verhältnis im Elternhaus. Dieses ist hier sehr stark geprägt durch eine eher schwierige Beziehung zu ihrem Vater. Also Estibaliz hat später vor Gericht mal ausgesagt, dass sie am besten nicht auffallen durfte, also nicht existieren durfte. Ich schließe daraus, dass sie und ihr jüngerer Bruder, der damals noch dazugekommen ist, vermutlich auch sehr streng aufwachsen mussten und besser durchs Leben kamen, wenn sie sich möglichst unauffällig verhalten haben. Das kam wohl auch dadurch, dass ihr Vater durch seine Tätigkeit als Autor viel von zu Hause gearbeitet hat und zusätzlich auch Großmutter und Tante in dem gleichen Haushalt gewohnt haben. Nach außen hin sollen das geordnete Familienverhältnisse gewesen sein, aber ihr Vater war wohl ein absoluter Tyrann in Kindheitstagen und Estibaliz hat wohl auch sehr früh schon relativ krasse Mordfantasien gegen ihren eigenen Vater entwickelt. Im Ganzen müssen das aber für sie sehr prägende Erfahrungen gewesen sein. Estibaliz hat später auch gesagt, dass sie zu ihrer Teenagerzeit viele Bekanntschaften mit weitaus älteren Männern gehabt habe. Also Männer, die weitaus älter waren als sie und dann auch angegeben, dass sie mindestens 2 Vergewaltigungen in ihrer Jugend erfahren hat. Sie war zu der Zeit aber eher naiv und recht gutgläubig, als sie mit diesen Männern dann nach Hause gegangen ist. Nachdem sie die Schule abgeschlossen hat, hat sie sich dann in der Universität von Barcelona eingeschrieben und hat aufgrund des Wunsches ihres eigenen Vaters sich für Wirtschaftswissenschaften entschieden. Dann hat sie auch ihren ersten festen Partner kennengelernt, mit dem sie sich nach 5 Jahren verlobt hat. Diese Beziehung war aber auch nicht wirklich von Glück gekennzeichnet, denn er hatte sehr herrscherische Verhaltensweisen an sich, hat sie dementsprechend behandelt und ist im Prinzip mit ihr umgegangen, als wäre sie sein Eigentum. Für die war diese ganze Sache an sich schon sehr ernst, aber als sie dann das Studium abgeschlossen hatte, war die Beziehung in den Brüchen und ihr Freund hat sich von ihr getrennt, weil er das Ganze wesentlich weniger ernst betrachtet hat als sie und gar keine weiteren Zukunftspläne hatte. Seit ihrer Jugend hatte sich Estibaliz aber in der Regel stets schwächere Männer gesucht. Also Männer, die ihr kognitiv oder auch optisch unterlegen waren. Sie hat sich an dieser Stelle wohl einfach Bewunderung erhofft. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Freund entwickelt sie dann wieder diese aggressiven Gedanken und diese mordlustigen Fantasien, die sie ja schon gegen ihren Vater damals aufgebaut hatte. Aber diese richteten sich jetzt gegen ihren Ex-Freund und sie hat sich dann auch schon das erste Mal konkret Gedanken gemacht, wie sie das vielleicht in die Tat umsetzen könnte. Also sie hat zum Beispiel überlegt, ob sie vielleicht die Bremsschläuche von seinem Auto etwas manipulieren könne, um ihn auf diese Art und Weise loszuwerden. Kurze Zeit später nach der Trennung ist Estibaliz dann nach Deutschland gezogen. Zunächst als Au-pair in München bei einer befreundeten deutschen Familie. Man muss dazu sagen, dass Estibaliz seit ihrer frühen Kindheit bereits mit der deutschen Sprache aufgewachsen ist, also sie konnte recht gut sprechen und von daher hat es ihr keine Schwierigkeiten gemacht, sich dort zu verständigen. Nachdem die Zeit als Au-pair-Mädchen abgelaufen war, ist sie aber trotzdem in Bayern geblieben und hat sich in der Nähe von Nürnberg eingerichtet und dort auch angefangen, in einer Eisdiele zu jobben. Sie war wirklich eine sehr attraktive Frau geworden, ist dann auch sicher vielen Männern aufgefallen. Zumindest hat es nicht lange gedauert, bis sie Holger Holz kennengelernt hat, der zu dieser Zeit als Verkäufer gearbeitet hatte, hat also Kühlgeräte vertrieben, war erheblich älter als sie, zu dem Zeitpunkt genau 14 Jahre, aber er muss von ihr hin und weg gewesen sein, denn es hat nur ein paar Wochen gedauert und da hat er ihr nämlich schon einen Heiratsantrag gemacht. Von Holger Holz gibt es verschiedene Beschreibungen. Er hatte zu seiner Familie recht spärlichen Kontakt und einige schildern ihn als sehr warmherzigen, lieben, freundlichen Mann, der alles für Estibaliz gemacht hätte. Aber gerade die Bekanntschaften aus Wien später haben eher bestätigt, dass er zunehmend schwierig war und mit Estibaliz nicht sehr gut umgegangen ist. Estibaliz hat den Antrag dann 2002 aber doch angenommen, beziehungsweise haben die beiden 2002 geheiratet und da Holger ursprünglich aus Berlin kam, haben sich die beiden entschlossen, dort auch gemeinsam hinzuziehen. Nun ist es aber tatsächlich so, dass in ganz vielen Beziehungen oder oft bei der Partnerwahl man ja sich doch immer ähnliche Menschen sucht oder mit ähnlichen Charaktereigenschaften zumindest. Und das wurde ganz stark deutlich, als kurz nach der Hochzeit, frisch vermählt und in Berlin angekommen, Holger angefangen hat, sein wahres Gesicht zu zeigen. Also da war er nicht mehr zuvorkommend und höflich und hat sie umschwärmt, sondern er begann, sie verbal zu beleidigen, sie auch körperlich anzugehen. Und alles, was Estibaliz mit ihren spärlichen Jobs, die sie in Berlin hatte, verdiente, hat er ihr dann abgenommen. Sie hat das Geld dann quasi direkt bei ihm zu Hause abtreten müssen. Sie hat dann auch ziemlich schnell darüber nachgedacht, wieder zurück nach Spanien zu gehen. Aber Holger hat ihr damals sämtliche Papiere abgenommen, sodass sie gar keine Möglichkeit hatte zu gehen. Das ging jetzt eine Zeit so weiter, ohne dass sich die Situation wesentlich besserte. Und neben all den Jobs, die sie bis jetzt übernommen hatte, entschied sie sich wieder in einer Eisdiele zu arbeiten. Sie ist dann mit ihrem Chef aber sehr aneinander geraten und so wurden laut ihren Schilderungen zum Beispiel Toilettenbesuche verweigert. Sie wurde anscheinend sehr gemobbt und nach dem typischen Verhalten von Estibaliz richtete sich ihre Aggression und ihr Groll wieder gegen die Personen, die sie verletzt und zurückgestoßen hatten. Und sie entwickelte wieder Mordfantasien, dieses Mal aber gegen den Chef, der sie so gedemütigt hatte. Und dieses Mal blieb es nicht nur bei den Gedanken, sondern sie hat sich dann wirklich an einen PC gesetzt und recherchiert, wie es möglich wäre, den Eisladen niederzubrennen. Also sie ist da schon viel, viel konkreter geworden mit ihren Fantasien und ihren Vorstellungen. Umgesetzt hat sie das aber nicht. Aber der Wunsch in ihr ist vermutlich auch in der Zeit mehr gewachsen, der eigene Chef zu sein und eine eigene Eisdiele zu besitzen, um da vermutlich auch niemand mehr Rechenschaft ablegen zu müssen. Seit der Hochzeit mit Holger waren jetzt 3 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2005. Estibaliz und Holger sind immer noch zusammen und verheiratet und entscheiden sich, aus Berlin wegzugehen und beginnen komplett neu in Wien, im Bezirk Meidling, und eröffnen hier tatsächlich auch die erste eigene Eisdiele, die sie Schleckeria nennen. Und obwohl Holger Estibaliz finanziell mit ihren kleinen Erträgen, die sie eingebracht hat, gut ausgenommen hatte, muss er aber bessere finanzielle Möglichkeiten gehabt haben. Denn er hat sich bei dem Aufbau des Eissalons nicht unwesentlich beteiligt, sondern das schon mit einem höheren Betrag unterstützt. Damit hat er ihr natürlich auch die Möglichkeit gegeben, ihren Traum zu erfüllen. Irgendwann in Wien mit dem neuen Leben und der neuen Eisdiele hat Holger dann ein neues Hobby für sich entdeckt. Er begann leidenschaftlich Ego-Shooter zu spielen, hat sich für Waffen interessiert und dementsprechend auch viel Zeit damit verbracht. Und ich denke, das war auch die Phase, wo es angefangen hat, dass es zwischen den beiden immer mehr gekriselt hat. Estibaliz hat später berichtet, dass sie durchaus versucht hat, Holger zufriedenzustellen. Also sie hat ihn zum Beispiel auf Schießübungen begleitet und hat versucht, einem neuen Hobby irgendwie Freude zu gewinnen. Beziehungsweise hat sie durchaus versucht, für ihn attraktiv zu sein und ihn dabei zu unterstützen. Vielleicht muss man jetzt aber nochmal auf die Wohnsituation eingehen, denn das Ganze war in konkreter Nähe zur Eisdiele und die Wohnung war eigentlich nur ein mehr oder weniger großer Raum, der also wenig Platz bot, sich da auch irgendwie mal aus dem Weg zu gehen oder Privatsphäre zu haben. 2 Jahre später, im Jahr 2007, hatte Estibaliz dann eine neue männliche Begegnung, die für den weiteren Verlauf sehr ausschlaggebend war. Durch ihre Tätigkeit in der Eisdiele lernte sie Manfred Hinterberger kennen, der als Maschinenverkäufer, so für Eismaschinen, arbeitete und somit mit ihr in Kontakt kam. Im Laufe der Bekanntschaft entwickelte sich aber durchaus mehr und sie begann eine Affäre. Das ging so weit, bis sie für sich erkannte, dass die Ehe mit Holger am Ende sei und sie hat sich dann auch von ihm scheiden lassen. Die beiden haben aber räumlich sich nicht getrennt, also Holger hat weiter mit ihr in der kleinen Wohnung gewohnt. Und nun muss man aber nochmal betonen, dass durch die Tatsache, dass die Eisdiele nicht so viel Gewinn abgeworfen hatte, man hätte ihn jetzt nicht einfach ausbezahlen können. Also es war durchaus ein Vorteil für sie, dass beide sich nicht wirklich offiziell trennten. Aber Holger Holz hat auch keinerlei Anstalten gemacht, die Wohnung zu verlassen. Und das war ja auch schon ein ziemlich hoher Geldbetrag, den er da in diese Eisdiele hat einfließen lassen. Und das wird vermutlich auch eine größere Schwierigkeit bei der Trennung der Verhältnisse gewesen sein. Naja, ich stelle mir jetzt sehr schwierig vor. Wir erinnern uns kurz noch an die Folge Madonnengesicht, wo wir ja ebenfalls die Situation hatten, dass Frau und Ex-Mann in einer Wohnung lebten, beziehungsweise da schon ein neuer Partner im Spiel war. Und dass das durchaus Konfliktpotenzial gibt. Aber das war ja nochmal eine andere Zeit und eine andere Situation. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch hier nicht gerade einfach gewesen ist und oft zu Streit geführt hat. Und zudem war Holger ja wirklich stundenlang am Computer, hat da seine Spiele gespielt und ist wahrscheinlich auch regelmäßig so darin versunken, dass ihm die ganze Situation auch nicht wirklich viel ausgemacht hat im Täglichen. Und durch ihre Arbeit in der Eisdiele wird sie zeitlich auch nicht viel zu Hause gewesen sein tagsüber. Diese Dreierkonstellation lief dann aber noch weiter bis zum 27. April 2008, bis Estibaliz dann abends ihren Eisladen abschloss und sich zurück auf den Heimweg machte. An diesem Abend war es allerdings anders, denn Holger, der ja bereits nicht mehr mit ihr verheiratet war, hat sie wohl absolut provoziert. Also nicht wirklich nur kurz, sondern den ganzen Abend stundenlang hat sie beleidigt und ihr alle möglichen Dinge vorgeworfen. Vielleicht ist es ihm an der Stelle über den Kopf gewachsen, vielleicht war Alkohol im Spiel, ich kann das nicht genau wiedergeben. Fakt ist, dass es zu einer lautstarken Auseinandersetzung kam und diese Provokation so lange und stark andauerte, dass Estibaliz nach Stunden entschied, dass sie der ganzen Situation ein Ende bereiten musste. Und so griff sie sich eine Beretta-Pistole, stellte sich hinter Holger, der am Spielen war, am PC, und feuerte dreimal auf ihn ein. Estibaliz hat später zu diesem Ereignis geäußert, dass sie wirklich die ganze Zeit Mordfantasien gehabt habe und dass diese so stark geworden wären, dass sie überhaupt keine Kontrolle mehr über sich oder die ganze Situation hatte. Sie hat beschrieben, als wäre sie eine Schauspielerin in ihrem eigenen Film im Kopf und hätte den Zwang gehabt, diese Mordfantasie noch auszuführen. Zwei Patronen haben auf jeden Fall den Kopf von Holger zerschlagen und eine Patrone die Schläfe und Holger war sofort tot. Estibaliz wird sich nach diesem sehr plötzlichen Mord vermutlich Gedanken gemacht haben, wie sie nun die Leiche auf der Wohnung schaffen könnte. Und weil ihr vermutlich auch nichts anderes eingefallen ist, hat sie Holger Holz einfach auf dem Sessel sitzen lassen und das mehrere Tage. In der Zwischenzeit hat sie die Wohnung verlassen und einige Tage bei ihrem neuen Freund verbracht. Als sie nach einigen Tagen dann wieder zurückkehrte, wusste sie aber selber nicht mehr, ob das jetzt wirklich alles passiert war, ob das jetzt nur ein schlechter Traum gewesen wäre. Allerdings hatte sie sich schon die ersten Nachbarn über einen eigenartigen Geruch beschwert, den sie aber damit erklärte, dass sie Fisch gekocht hätte und dieser Geruch sicher bald vergehen würde. Und dann hat sie natürlich darüber nachgedacht, dass es jetzt irgendwie dazu kommen müsste, dass diese Leiche verschwindet. Und da ist ihr der Plan oder die Idee gekommen, ihn in Brand zu stecken oder die Wohnung abzubrennen. Und so hat sie die Leiche von Holger mit Schnaps übergossen und zündete ihn an. Und weil das jetzt nur eine sehr kleine Wohnung war, stand natürlich in kürzester Zeit auch wirklich alles im tiefen Rauch, was dazu führte, dass die Feuerwehr anrückte und bei Estibaliz klingelte. Aber sie konnte die Feuerwehrmänner davon überzeugen, dass sie den kleinen Brand bereits selber gelöscht hätte und dass das Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr nötig sei und so diese wirklich unverrichteter Dinge direkt wieder abgezogen. Und das muss man sich jetzt wirklich mal in der Praxis vorstellen. Also die Feuerwehr klingelte. Wir reden hier von einer Einzimmerwohnung. Also sie hat die Haustür geöffnet und die Leiche von Holger lag im Prinzip im Schatten der Tür. Also direkt dahinter, denn sie hat ihn ja direkt am PC in seinem Sessel erschossen und er lag da ja seit Tagen immer noch. Und ich denke, es bedarf doch einiger Überzeugungskraft und auch Mut und einer gewissen Sicherheit, denn sie hätte ja in diesem Augenblick jederzeit auffallen können. Aber nachdem die Feuerwehr nun abgezogen war, musste ein neuer Plan her. Schließlich fuhr Estibaliz nach einigen Tagen in den Baumarkt und kaufte eine Kettensäge. Sie hat sich sogar in dem Geschäft noch erklären lassen, wie dieses Gerät funktioniert. Und sie soll wohl in dem Baumarkt derart ungeschickt sich angestellt haben mit der Handhabung dieses Geräts, dass der Mitarbeiter wohl beim Verlassen des Ladens auf ihrem Weg noch gesagt hat, naja, da fallen nicht nur Späne, da fällt auch Blut. Sie ist dann aber nach Hause gefahren und hat tatsächlich die Leiche von Holger Holz mit Hilfe der Kettensäge zerteilt. Die Leichenteile steckte sie dann in Plastiksäcke und diese mussten ja nun in einer Plastiktüte untergebracht werden. Also sie hat sie quasi verpackt und dann in die Gefriertruhe zunächst gebracht. Das hat aber alles nicht gepasst und die Kühltruhe schloss auch nicht wirklich und naja, den Nachbarn ist dann wieder ein bisschen unangenehmer Geruch aufgefallen. Sie hat das dann versucht, irgendwie anders zu machen. Und ich muss dazu jetzt wirklich sagen, dass ich empfinde das als extrem grausam. Also wenn man das versucht nachzuvollziehen, und ich meine, das hat jeder von uns sicher schon mal gehabt, dass man sagt, man könnte jemanden umbringen oder dass man unglaublich wütend ist. Aber sie hatte ja schon seit ihrer frühesten Kindheitsmordfantasien und das hat sich im Laufe ihrer Bekanntschaften in ihrem Leben ja immer weiter aufgebaut. Und es gibt nach meiner Meinung keine Erklärung dafür, wieso man dann derartig grausame Fantasien auch in die Tat umsetzen muss. Das ist für mich absolut schwer nachzuvollziehen. Dazu kommt es ja, dass es unterschiedliche Art von Tod gibt und auch von Mord. Und sicher ist keiner schöner als der andere, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber so grausam und eiskalt zu sein, jemanden zu erschießen, tatsächlich mehrere Tage in der Wohnung zu haben und den dann noch zu zerteilen, Das ist für mich wirklich höchst pathologisch. Aber schauen wir an dieser Stelle mal, wie es weitergeht in unserem Fall. Esti Wallis hatte also die Körperteile eingefroren. Allerdings ist ihr die Wohnung kurze Zeit später im Herbst des gleichen Jahres gekündigt worden. Und ihr blieb nun nichts anderes übrig, als die eingefrorenen Pakete wieder aus der Gefriertruhe zu entnehmen und die Plastikpäckchen mit den Körperteilen einzubetonieren. Es soll aber wohl so gewesen sein, dass der Kopf von Holger Holz in der Tiefkühltruhe festgefroren war und sie dann diese ganze Kühltruhe insgesamt nochmal einbetonieren musste. Das Ganze hat sie dann in der Eisdiele gelagert, beziehungsweise im Keller der Eisdiele. Die Tiefkühltruhe hat sie ebenfalls mitgenommen. Dafür hat sie einfach zwei bekannte Arbeiter engagiert, die beim Umzug geholfen haben, die aber völlig ahnungslos waren und wahrscheinlich nicht sich hatten im geringsten vorstellen können, was sie da transportieren. Und natürlich gab es Rückfragen zum Verbleib von Holger Holz, aber da er auch öfter davon gesprochen hatte, auch mal auszureisen oder nach Indien zu gehen, hatte ihn auch niemand als vermisst gemeldet. Er hatte auch in der letzten Zeit öfter geäußert, dass er wirklich auswandern wollte nach Indien. Hatte sich wohl auch schon ein Ticket für den Flug gekauft. Und deswegen hat das zunächst auch niemand verwundert, obwohl einiges schon eigenartig fanden, dass er sowas überstürzt macht, ohne sich zumindest nochmal zurückzumelden. Nachdem Holger nun nicht mehr in Estivalis Leben war, konnte sie die Beziehung mit Manfred Hinterberger, mit dem sie ja immer noch ein Verhältnis hatte, ernster gestalten und sie sind dann sogar zusammengezogen. Und auf Manfred Hinterberger hat sie finanziell gut unterstützt. Also er hat in die Eisdiele Schleckeria einen nicht unwesentlichen Geldbetrag investiert. Und dieser Betrag muss so hoch gewesen sein, dass er den Wert oder den Verkaufswert der Eisdiele entsprochen haben muss, denn sie hätte den ohne den Verkauf der Eisdiele auch nie wieder zurückgeben können. Manfred Hinterberger war allerdings jetzt nicht wirklich der Begriff eines treuen Partners, denn er hatte ständig Geliebte. Er war untreu, hatte Kontakt mit anderen Frauen und Esti Ballis soll sich sehr unterwürfig verhalten haben, in vielen Beziehungen oder in allen Beziehungen, also sehr devot. Sie hat sich allerdings in ihrer unterwürfigen Rolle dann aber auch nicht so wirklich wohl gefühlt und sie hat alles getan, um irgendwie ihrem neuen Liebhaber attraktiv gegenüber zu sein. Also sie hat sich zum Beispiel die Lippen aufspritzen lassen, hat sich ein Facelifting machen lassen, die Nase verkleinern. Also sie hat viel gemacht, um nach ihrer Meinung für ihn attraktiv zu sein. Allerdings kam es in der Beziehung zwischen den beiden öfter zu Differenzen, weil sie mittlerweile einen Kinderwunsch hatte, er aber bereits schon erwachsene Kinder aus früheren Beziehungen und er wollte einfach keine mehr. Und das war letztendlich auch ein Streitpunkt, der immer wieder aufkam, mit seiner Untreue und eben dem Kinderwunsch, der nicht erfüllt wurde, sodass in Estibalis wieder der Gedanke reifte, diese Bindung zu beenden, wieder auf ihre Art und Weise. Und sie hat sich dazu entschlossen, ihn zu töten. Es hätte jetzt durchaus immer andere Wege gegeben, sich zu trennen und Beziehungen zu lösen, auf einem ganz normalen, humanen Weg. Aber es zeigte sich immer mehr, dass wenn sie zurückgestoßen wurde oder nicht das bekam, was sie wollte, der Nutzen des Partners weg war, dass sie dann den Weg des Mordes gewählt hat, um sich einem Partner zu entledigen. Aber Estibaliz hatte nun aus ihren Fehlern gelernt und hatte geplant, diesen Mord weitaus besser vorzubereiten. So hat sie zum Beispiel Übungsstunden am Schießstand wahrgenommen, um ihre Treffsicherheit zu verbessern. Sie hat sich Folien besorgt, um das Schlafzimmer damit auszukleiden, damit das Blut eben nicht in der ganzen Wohnung verteilt war. Und Manfred Hinterberger hat sie dann einfach gesagt, dass ihr Schlafzimmer das neu streichen wollte. Sie hat es ihm so erklärt. Die Tatwaffe des ersten Mordes hatte sie eigentlich im Keller untergebracht, aber währenddessen in die Wohnung geschafft und in einer Schublade im Flur deponiert, um so einen kürzeren Weg zu haben. In der Nacht vom 21. auf den 22. November 2010 waren beide dann zusammen raus und haben viel Punsch getrunken, sind dann spät irgendwann nach Hause gekommen und haben da weiter Schnaps getrunken. Es werden wohl an diesem Abend auch noch die Frage aufgekommen sein, ob er jemals treu sein würde. was aber Hinterberger verneinte. Estibaliz wartete dann so lange, bis Manfred Hinterberger dann irgendwann ins Bett gegangen ist und tief schlief. Dann hat sie sich direkt hinter ihn gestellt und ihn aus nächster Nähe mit 4 Schüssen getötet. Ihr weiteres Verhalten war wie bei dem ersten Mord. So hat sie die Leiche zunächst nicht entsorgt, sondern ihn einige Zeit unberührt liegen lassen, um ihn dann mit einer Kettensäge wieder in Einzelteile zu zerlegen. Dann hat sie das Ganze wieder in der Tiefkultur verstaut bzw. die einzelnen Teile einbetoniert. Da nicht alle Leichenteile wieder komplett in die geschlossene Tiefkultur passten, kam es wieder zu einer Geruchsbildung, die sie aber versuchte mit Katzenstreu zu beheben. Im Gegensatz zu Holger Holz war das Verschwinden von Manfred Hinterberger aber sehr schnell aufgeflogen, sodass sie aufgrund mehrerer Nachfragen ihn schließlich kurze Zeit später als vermisst melden musste. Aber lange blieb Estibaliz wieder nicht alleine, denn im Dezember 2010 gab es bereits einen Roland R. in ihrem Leben, einen Mann, von dem sie bereits einige Zeit später schwanger wurde. Etwa ein halbes Jahr später, am 6. Juni 2011, entstanden allerdings in dem Geschäftshaus, in dem sich die Eisdiele Schleckeria befand, ein Wasserrohrbruch. Aufgrund dessen wurden Reparaturarbeiten in Auftrag gegeben, die auch im Keller durchzuführen waren. Bei den Arbeiten wurde ein Kellerabteil entdeckt, der mit einem Schloss versperrt war und bisher niemand der restlichen Hausbewohner aufgefallen war oder zugeordnet werden konnte. Und als die Handwerker dann in den Raum eindrangen, hatten sie eine Faustfeuerwaffe vor sich, sowie mehrere zubetonierte Tröge, Blumentöpfe und Kühltruhen. Und sie fanden auch den Teil eines Unterschenkels. Die alarmierte Polizei durchsuchte natürlich die Kellerräume und ging zu diesem Zeitpunkt erst nur davon aus, dass es sich um die Leiche handelte eines Mannes. Also man hat noch nicht damit gerechnet, dass es 2 waren. Aber man hat recht schnell herausbekommen, dass es sich wohl um Manfred Hinterberger handeln musste. Und dann wurde der Schädel von Holger Holz gefunden. Und da war klar, dass es sich definitiv um mehr als einen Toten handelte. Estibaliz wurde in diesem Moment noch nicht verdächtigt, sondern als wichtige Zeugin angesehen. Und so wurde sie am nächsten Tag, am 7. Juni, in ihrem Eissalon im Gespräch mit einem Nachbarn auf die Entdeckung angesprochen. Und es kam da auch der Verdacht auf, dass es sich bei der gefundenen Leiche eben um den verschwundenen Manfred Hinterberger handeln könnte. Estibaliz soll völlig versteinert reagiert haben. Also sie hat sich nach außen nichts anmerken lassen, hat dann ganz normal ihren Laden abends geschlossen, hat ihr Konto geleert, hat 10.000 Euro abgehoben und sich Reisepass und Sparbuch mitgenommen. Man hatte allerdings zwischenzeitlich bei den Gegenständen im Keller auch Utensilien von Estibaliz gefunden, sodass diese in den Kreis der Verdächtigen kamen. Sie hatte aber, bevor sie sich dann wirklich auf den Weg gemacht hat, noch für Roland ihren neuen Lebensgefährten Abendessen gekocht und hat sich dann erst auf den Weg gemacht. Zunächst war es ihr Plan, nach Spanien zu flüchten. Sie hatte sogar schon ein Ticket nach Barcelona gekauft, aber auf dem Weg zum Flughafen hatte sie einfach Angst bekommen, dass sie eventuell von der Polizei aufgegriffen werden könnte. Sie ist also am Flughafen noch in ein Taxi gestiegen und flüchtete über Kärnten nach Italien. Dann hat sie sich in Tolmezzo eine Pension für eine Nacht genommen, hat diese aber am nächsten Tag wieder sofort verlassen, um so der Fahndung durch die italienische Polizei zu entgehen. Sie flüchtete weiter nach Udine, wo sie einen jungen Straßenkünstler kennenlernte, der sie aufnahm und bei sich übernachten ließe. Sie ist aber diesem Straßenkünstler dann auch sehr schnell unangenehm aufgefallen, weil sie mehrere Selbstmordfantasien geäußert hatte und ein großes Interesse an den Morden oder den gefundenen Leichen gehabt haben soll. Und dieser hat dann umgehend die Polizei verständigt. Am 10. Juni morgens gegen 7:30 wurde Estibaliz dann von der italienischen Polizei verhaftet und sie wurde sofort nach Österreich ausgeliefert. Mittlerweile waren auch die beiden Leichen identifiziert worden und Estibaliz gestand sofort ihre Taten. Die Verhaftung von ihr führte zu einem riesigen Medieninteresse, denn zum einen hat sie einen sehr angenehmes oder sehr hübsches optisches Äußeres. Sie ist also nicht so eine klassische kaltblütige Mörderin, wie man sich das vorstellt. Aber auf allen Aufnahmen und Fotografien, die man von ihr machte, hat sie einen absolut kalten Blick, was ihr sehr schnell den Namen Ice Lady einbrachte. Und man hat sie sogar mit Amanda Knox verglichen. Estibaliz wurde am 24. Juni an die österreichische Justiz ausgeliefert und kam wegen Mordverdacht in zwei Fällen in Untersuchungshaft. Ihr Kind von Roland R., also sie war ja bereits schwanger, als sie festgenommen wurde, brachte sie am 11. Januar 2012 zur Welt und es wurde direkt nach der Geburt dem Vater übergeben. Sie hat Roland R. aber tatsächlich dann noch im März in der Justizanstalt Wien-Josefstadt geheiratet. Durch ein psychologisches Gutachten wurde festgestellt, dass sie bei ihren Taten grundsätzlich zurechnungsfähig war, allerdings eine schwere Persönlichkeitsstörung hatte. Also sie soll starke narzisstische Züge gehabt haben. Und man stellte eben fest, dass sie nicht in der Lage war, eine Beziehung normal zu beenden, sondern dass sie eben, bevor sie in der Lage war, eine neue Beziehung einzugehen, die gescheiterte Beziehung auf eben ihre Weise zu beenden. Am 5. September 2012 wurde Anklage gegen sie erhoben wegen Doppelmordes an Holger Holz und Manfred Hinterberger. In der Anstalt wurde sie dann beschrieben als eine absolut kaltblütige und skrupellose Person, die keine Reue zeigt und sich eben nach außen hin ja in keiner Form anmerken lässt, was sie wirklich fühlt. Sie hat während der ersten Prozesstage bereits ein vollständiges, komplettes Geständnis abgelegt und hat auch angegeben, dass sie durchaus unter den Taten sehr leiden würde, also dass sie seit den Morden Gedanken hat, die sie verfolgen und dass sie ja psychisch dadurch sehr belastet ist. Der Prozess war aber bereits nach 4 Tagen vorbei und endete damit, dass sie am 22. November 2012 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Doppelmordes verurteilt wurde und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtspresse eingewiesen wurde. Die eingelegte Berufung durch ihre Anwälte wurde durch das Urteil am 20. März 2013 allerdings nichtig, denn das Urteil wurde rechtskräftig und somit kam die Berufung nicht mehr zum Tragen. Estibaliz hat sich sehr gut darauf verstanden, sich zu vermarkten und sie hat zum anderen ein Buch geschrieben, zusammen mit der Journalistin Martina Prewein und sie hat sich selber schon sehr inszeniert und dargestellt. Also sicherlich auch von dem ganzen Medieninteresse in ihrer Art profitiert. Sie soll sich aber von Roland R. noch getrennt haben, weil sie mit einem Mithäftling eine Beziehung eingegangen ist und sich dann sogar mit diesem verlobt hat. Aber 2019 wurde bekannt, dass sie sich dann von diesem auch wohl wieder getrennt hat. Ja, meine Lieben, das war's zum heutigen Fall. Und meine ersten Gedanken dazu sind auch schon, wie ich mal durchaus schon in dem Text eingebracht habe, eher sehr erschütternd. Also ich finde es sehr krass, dass sie als Frau so kaltblütig war, dass sie ohne Skrupel diese Morde begangen hat in dieser Grausamkeit. Also sie hat ja niemanden jetzt vergiftet, sondern sie hat ja direkt im Kontakt die Männer erschossen und dann auch beseitigt, wie man jetzt beseitigen nennen möchte. Also sie hat im Prinzip die Leichen ja zerteilt, sehr grausam. Und das finde ich für eine Frau schon außergewöhnlich. Ich will nicht sagen, dass Männer das besser können, das wäre jetzt auch der falsche Begriff, aber ich finde schon selten zu hören oder zu lesen, dass Frauen zu solchen Grausamkeiten fähig sind. Sie hat, glaube ich, wirklich eine absolute psychische Störung, das wird ja von Kindheitstagen schon sehr klar, also diese Mordfantasien, die sie da im Laufe der Zeit entwickelt hat und immer mehr ausgebaut hat in ihrem Kopf und konkretisiert hat und schließlich auch umgesetzt hat. Man hat dann auch festgestellt oder gesagt, dass man befürchtet, dass sie, wenn sie jetzt auf freiem Fuß wäre, dass sie ja weiter eine Gefahr für die Öffentlichkeit wäre, was ich eigentlich auch so sehe, weil ich glaube, sie ist dann nicht einfach therapiert, sondern sie wird vermutlich wieder eine Beziehung haben und wird sich wieder nicht lösen können am Ende und vielleicht würde das Ganze dann nochmal passieren. Es gibt viele Fotos zu dem Thema, wenn ihr mal sucht. Und es gibt ganz, ganz, ganz viel auch zu lesen davon. Es gibt auch viele Filme, also es gibt ganz, ganz viel Material. Ja, ich kann an der Stelle gar nicht mehr viel sagen. Ich glaube, ich muss das erstmal wirken lassen. Euch wird es vermutlich genauso gehen. Was seid ihr zu dem Fall? Habt ihr davon schon mal gehört? Ich denke mal, die österreichischen Hörer auf jeden Fall. Ja, das war's für heute mit der Folge. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken und mich ganz lieb von euch verabschieden. Wenn ihr Fragen habt, Ideen habt oder Rückmeldung habt, dann könnt ihr das wie immer tun und mir sagen und schreiben. Ihr findet meine Kontaktdaten wie immer in der Infobeschreibung zu dem Podcast. Ansonsten findet ihr mich natürlich auch auf Instagram. Und ich würde sagen, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder. Eure Johanna.